NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böhnke. Guten Abend. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. In Pakistan sterben mehr als 130 Menschen bei Taliban-Anschlag auf eine Schule. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Australien unter Schock nach blutigem Ende der Geiselnahme. Rechtsextreme NPD scheitert mit Klage gegen Bundesfamilienministerin Schwesig und hochansteckende Formen des Vogelgrippevirus in Niedersachsen nachgewiesen. Zu unserem ersten Thema. Pakistans Ministerpräsident Sharif spricht von einer nationalen Tragödie. Bei einem Überfall der radikal-islamischen Taliban auf eine Schule in Peshawar sind nach Regierungsangaben mehr als 130 Schüler ums Leben gekommen. Viele weitere wurden verletzt. Ich habe darüber mit unserer Korrespondentin Sandra Petersmann in Neu-Delhi gesprochen. Frau Petersmann, wie konnte es zu diesem Blutbad an der Schule kommen, die ja schwer bewacht wurde? Wie sind die Taliban vorgegangen?
Die Taliban sind über eine Schulmauer dieses sehr, sehr weitläufigen Geländes geklettert und sind dann wirklich schwer bewaffnet als Kommando von Klassenzimmer zu Klassenzimmer, von Gebäude zu Gebäude gestürmt, haben sofort das Feuer eröffnet nach allem, was wir wissen, sind auch in die Aula eingedrungen. Dort fand gerade eine Erste-Hilfe-Vorführung für jüngere Schüler statt, haben auch dort geschossen. Das alles sehr schnell, sehr gezielt, mit dem Willen offenbar zu sterben. Nach dem, was wir wissen, hatte zumindest einer der Angreifer eine Sprengstoffweste an, die er dann später auch gezündet hat. Später, weil dann irgendwann die pakistanischen Soldaten vorgerückt sind auf das Gelände und versucht haben, die Kinder, die Lehrer, die dort waren, etwa 500 zu befreien. Es ist zu Schusswechseln gekommen, es ist zu Explosionen gekommen, wie viele Kinder tatsächlich durch die Angreifer gestorben sind oder vielleicht auch durch das Kreuzfeuer. Das wird sich erst in der Untersuchung zeigen, die jetzt stattfinden muss.
Warum haben sich die Taliban ausgerechnet Kinder als Opfer ausgesucht?
Na, die haben sich Kinder ausgesucht, weil diese Kinder eine öffentliche Armeeschule in Peshawar im Nordwesten Pakistans besuchen. Die Taliban selber sprechen von einem Racheakt für eine anhaltende Offensive des pakistanischen Militärs in ihren Rückzugsgebieten entlang der afghanischen Grenze. Die wollten also Kinder töten, weil sie sagen, ihr tötet unsere Kinder, ihr sollt den gleichen Schmerz spüren, den wir auch spüren. Jetzt gibt es aber auch schon Experten in Pakistan, die sagen, dass es ein besonders grausames Attentat, ein besonders grausames Blutbad sein soll, um zu zeigen, wir sind noch da und wir sind genauso schlagkräftig wie der Islamische Staat im Irak und in Syrien, der ja sehr gezielt auch in Pakistan Kämpfer anwirbt.
Wie konnte das Blutbad schließlich beendet werden?
Das konnte beendet werden, indem die pakistanische Armee vorgerückt ist und wirklich auch mit ganzer Macht dort eingegriffen ist, militärisch eingegriffen ist, wobei ich persönlich nicht glaube, dass nur militärische Mittel im Kampf gegen den Terror helfen. Hier ist es so, man hat über 130 Opfer zu beklagen am Ende eines Tages. Viele liegen noch in den Krankenhäusern, ringen mit dem Tod. Vermutlich wird die Opferzahl noch steigen und es ist einer der schlimmsten Terroranschläge in der Geschichte Pakistans.
Was kann man zum Motiv der Taliban-Kämpfer sagen? Ist es tatsächlich so, sie wollten Stärke zeigen?
Sie wollten Stärke zeigen, sie wollten Rache üben, sie wollten zeigen, wir sind noch da, obwohl das pakistanische Militär mit seiner anhaltenden Offensive sehr viele ihrer Führer ausgeschaltet hat, sehr viele ihrer Kämpfer getötet hat. Da ist von tausenden Opfern die Rede, auch von toten Zivilisten die Rede, die dieser Offensive zum Opfer gefallen sind. Und es ist einfach ein Zeichen nach einer längeren Zeit des Schweigens seitens der Taliban, indem sie sagen, wir sind noch da und wir können immer und überall zuschlagen. Ihr kriegt uns mit militärischen Offensiven nicht klein. Die Taliban haben das Ziel, Pakistan in einen islamistischen Gottesstaat zu verwandeln.
Was glauben Sie, wird dieses Attentat Pakistan verändern?
Viele Experten sagen, dass der nationale Schock über dieses unvorstellbare Blutbad tatsächlich ein Wendepunkt sein könnte. Wir haben es ja bei Pakistan mit einem Land zu tun, in dem seit dem 11. September sich politischer und religiöser Extremismus ganz tief in die Gesellschaft gefressen haben, in dem es ganz, ganz viel Anti-Amerikanismus gibt, der vor allen Dingen auch durch Drohnenangriffe dort befeuert wird. Vielleicht ist dieser Anschlag jetzt in der Lage, zwei Dinge zu erreichen. Erstens, dass das Schweigen nach Anschlägen aufhört. Zweitens, dass es eine einheitliche Strategie zwischen der schwachen gewählten Regierung und dem Militär gibt, das als Staat im Staate gilt. Und vielleicht auch, dass man aufhört, zwischen guten und bösen Extremisten zu unterscheiden. Denn speziell der pakistanischen Armee wird ja immer vorgeworfen, ganz gezielt mit ausgewählten Extremisten zusammenzuarbeiten, um dem Erzfeind Indien zu schaden, gerade auch über den Umweg Afghanistan. Und ich glaube, das ist eine Unterteilung in Gut und Böse. Das sieht man heute wieder, die nicht funktioniert. Wer Hass sät, wird Terror ernten.
Soweit Informationen von Sandra Petersmann in Neu-Delhi. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar von Jürgen Wiebermann.
Auch wenn das Land schon viele Terrorattacken erleben musste, dieser Anschlag hat das Maß an Vorstellungskraft auch vieler Pakistaner übertroffen. So kaltblütig, so barbarisch. Ein Aufschrei geht durch das Land, wie in Pakistan selten erlebt hat. Der Angriff auf die Schule, das Massaker an Kindern, könnte deshalb tatsächlich so etwas wie ein Wendepunkt sein. Zu lange haben zu viele Politiker, Geheimdienstler und auch ganz normale Pakistaner die Augen verschlossen vor der Gefahr, die von den Taliban ausgeht. Zu lange hat vor allem die Armee geglaubt, die Extremisten unter Kontrolle zu haben. Sie hat getrennt in gute Taliban und böse Taliban. Die in ihren Augen guten Taliban hat sie gewähren lassen, weil sie vor allem das Nachbarland Afghanistan destabilisierten und westliche Soldaten bekämpften. Allein das ist schon völlig inakzeptabel. Die aus Sicht der Generäle bösen Taliban, die sich gegen das eigene Land wandten, hat die Armee lange nur halbherzig bekämpft, denn dieser Kampf war in den meisten Fällen unpopulär. Er galt auch als Unterstützung für die USA, die viele Pakistaner als Wurzel allen Übels ansehen. Mit jedem amerikanischen Drohnenangriff wuchs tatsächlich die Bereitschaft auch besonnener Menschen, bei den Taliban zumindest ein Auge zuzudrücken. Das verschaffte den Extremisten aber nur noch mehr Gelegenheiten, nicht nur in Grenzgebieten zu Afghanistan unterzutauchen, sondern auch in Millionenstädten wie Karachi und Pakistan mit immer neuen Anschlägen zu überziehen. Die Armee startete im Sommer zwar eine Offensive gegen die Taliban, nachdem diese den Flughafen von Karachi angegriffen hatten, aber die Meldungen, die es über diese Offensive gibt, klingen nicht gut. Zumindest die Meldungen, die nicht von der Armee herausgegeben wurden. Viele Zivilisten sind in den Gebieten, in denen die Armee angriff, getötet worden. Die unfassbare Tat heute war in den Augen der Taliban deshalb vor allem eines, ein Racheakt. Und so wird sich die Spirale weiterdrehen. Die Extremisten haben längst ihre schlimmste Fratze gezeigt. Die Armee wird jetzt wohl erst recht kaum noch Rücksicht auf Zivilisten nehmen, wenn sie gegen die Taliban vorgeht. Und das wird neue, schreckliche Anschläge nach sich ziehen. Politiker, die aus Eigennutz und Populismus extreme Ansichten verbreiteten oder zumindest duldeten, aber auch die Militärs müssen jetzt bei all dem erkennen, wer Hass sät, wird schlimmen Terror ernten. Pakistan braucht jetzt aber besonnene Parteien, die eben nicht meinen, Islamisten für ihre Ziele zu nutzen. Pakistan braucht eine Regierung, die handlungsfähig ist, die die Menschen hinter sich scharen kann und nicht eine, die ständig von der Armee blockiert wird. Pakistan und seine Einwohner brauchen eine wirtschaftliche Perspektive und nicht Stillstand, so wie in den vergangenen Jahren. Ansonsten werden sich wieder Menschen den Taliban anschließen und völlig vergessen, auf wen sie sich da eigentlich einlassen. Und dieses einst so stolze Land wird nur noch tiefer im Terror versinken.
Jürgen Webermann kommentierte. Sie hören das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Australien steht am Tag nach der Geiselnahme von Sydney immer noch unter Schock. Die Tat zeige, dass auch ein freies Land jederzeit Ziel politisch motivierter Gewalt werden könne, sagte Premierminister Abbott. Die Polizei rätselt immer noch über die Motive des Täters. Er sei von Extremismus besessen und psychisch labil gewesen, hieß es. Die Polizei hatte nach 16 Stunden das Café gestürmt, in dem die Geiseln festgehalten wurden. Zwei von ihnen und der Geiselnehmer kamen bei der Befreiungsaktion ums Leben. Aus Singapur, Udo Schmidt.
Blumen werden niedergelegt am Tag nach dem blutigen Ende des 16-stündigen Geiseldramas in Sydney. Und Fragen werden gestellt. Fragen wie die, warum die Polizei plötzlich so schnell und eben doch gewaltsam eingriff, obwohl es vorher immer geheißen hatte, man wolle Gewalt unbedingt verhindern. Catherine Byrne, stellvertretende Polizeichefin im Bundesstaat New South Wales, verspricht ernsthafte Ermittlungen, die aber Zeit bräuchten.
They are now working through interviewing everybody who was involved. There are a lot.
Es werden jetzt alle Beteiligten befragt und das sind viele. Viele sind noch sehr mitgenommen, gerade die Geiseln. Wir müssen das berücksichtigen. Wir brauchen also Zeit, um alle Informationen zusammenzubekommen, um genau sagen zu können, was geschehen ist. Nachts um 2 Uhr Sydney-Zeit waren die Spezialkräfte in das Café gestürmt, in dem der Geiselnehmer noch 17 Menschen festhielt. Nach vielen Schusswechseln waren 3 Menschen tot, der 50-jährige Geiselnehmer sowie 2 Geiseln, darunter der Manager des Cafés, der vorher offenbar versucht hatte, dem Täter das Gewehr zu entreißen. Auch deswegen werden die getöteten Geiseln heute von den vielen Trauernden am Martin Place im Zentrum von Sydney als Helden bezeichnet. Tausende legten vor dem Café Blumen nieder. Louis Terleski arbeitet in einem Büro in der Nähe des Cafés. Das war furchtbar. Ich meine, das war die erste Terrorattacke in Australien. Ich fühle mit den Opfern. Mit dem Geiselnehmer, der getötet wurde, werden wohl nicht viele Mitleid haben, aber wir müssen jetzt damit klarkommen. Die Motive des Geiselnehmers bleiben im Dunkeln. Ein 50-jähriger iranischer Abstammung, der seit 18 Jahren in Australien lebt, sich selber als Prediger bezeichnet und ein langes Strafregister vorweisen kann. Unter anderem soll er Beihilfe zum Mord an seiner Ex-Frau geleistet haben. Das alles gibt noch keinen klaren Hinweis auf das Motiv für die Geiselnahme. Der islamistische Hintergrund ist zwar durch die schwarzen Fahnen mit dem islamischen Glaubensbekenntnis zumindest angedeutet, aber welche Bedeutung hatte er bei diesem Einzeltäter? Mit Sorge blicken viele Australier in die Zukunft. Die Angst vor Anschlägen ist groß.
Und wir kommen ins Inland. Morgen sollen die umstrittenen Mautpläne von Bundesverkehrsminister Dobrindt vom Kabinett verabschiedet werden. Doch das letzte Wort wird damit wohl längst nicht gesprochen werden. Denn vor allem in Brüssel hat man weiter Bedenken gegen die Pläne. Aber auch der Koalitionspartner SPD hat im letzten Moment eine Änderung des Entwurfs durchgesetzt. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Christoph Brössel.
Der Brief von Kommissarin Violetta Bulz ist nur eine Seite lang. Und darin heißt es, bevor das Mautgesetz in den Bundestag eingebracht werde, möchte die Kommissarin noch einmal auf die Bedenken hinweisen, die sie und ihr Vorgänger geäußert haben. 2 Punkte führt die Kommission an. Bekannt ist der Einwand, dass die Behörde eine Diskriminierung von EU-Bürgern befürchtet. Neu hingegen ist die Einschätzung, dass die Kurzzeitvignetten überproportional teuer seien im Vergleich zur Jahresgebühr. Mit ihrem Schreiben fordert Violetta Bulz den deutschen Verkehrsminister auf, nachzubessern. Doch der denkt gar nicht daran. Der 53-seitige Entwurf soll morgen im Kabinett behandelt werden und Unionspolitiker gehen bereits zum Angriff über. Markus Ferber, CSU-Europaabgeordneter, führt als Beispiel Slowenien an. Die Mautsätze für Ausländer auf der Durchreise seien dort ähnlich hoch wie die in Deutschland geplanten.
Ich sehe das in der Tat so, wenn das deutsche Mautsystem nicht funktionieren sollte, dann funktionieren viele Systeme in der Europäischen Union nicht. Und ich erwarte von der Kommission, dass Gleiches gleich bewertet wird und nicht alle dürfen machen, was sie wollen, nur Deutschland nicht. Das ist nicht mein Europa.
Und gerade im letzten Satz deutet sich schon die Verteidigungslinie an. Schuld ist Brüssel. Valerie Wilms, Verkehrsexpertin und Bundestagsabgeordnete der Grünen, kritisiert das.
Ja, aber Slowenien hat ja auch ganz eindeutig von der Kommission, damals als sie ihre Maut eingeführt haben, gesagt bekommen, für Inländer dürfen sie aber keine Entlastung starten. Insofern muss Herr Ferber auch mal Äpfel mit Äpfel vergleichen.
Egal ob Äpfel oder Birnen, grünes Licht im Kabinett ist sicher. Der SPD-Abgeordnete und Vorsitzende des Verkehrsausschusses Martin Burkhardt.
Wissen Sie, wir haben den Mindestlohn, wir haben das Rentenpaket, Mietpreisbremse, Frauenquote. Alles das zahlt bei der SPD ein. Jetzt müssen wir den Weg gehen und sagen, die Maut kommt und wir werden es auf den Prüfstand stellen. Die Koalition wird aber daran nicht scheitern.
Vielleicht aber doch die Maut mittelfristig. Wenn das Kabinett die beiden Gesetzesentwürfe morgen durchwinkt, wird der Bundestag sich mit den Vorschlägen beschäftigen. Dann könnte die Kommission auf Basis der Texte gegen Deutschland vorgehen. Eine Änderung am Gesetzestext hat Dobrindt jedoch vornehmen müssen, auf Druck der SPD hin. Ein Satz, der ausdrücklich klarstellen sollte, dass die Maut erhöht werden kann, ohne dass die Kfz-Steuer sinkt, dieser Passus ist aus dem Text gestrichen. Dabei ist klar, künftige Regierungen können trotzdem die Abgabe erhöhen und gleichzeitig die Kfz-Steuer unberührt lassen. Für den Autofahrer würden die Kosten dann steigen. Ob es jedoch soweit kommt, ist offen. Wahrscheinlich ist, dass die Kommission gegen Deutschland klagen wird.
Christoph Brössel berichtete. Die rechtsextreme NPD ist heute mit einer Verfassungsklage gegen Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig gescheitert. Äußerungen der SPD-Politikerin im Thüringer Wahlkampf haben demnach nicht die Rechte der Partei verletzt. Die NPD hatte der Bundesministerin vorgeworfen, sie habe ihre parteipolitische Neutralitätspflicht verletzt. Martin Röber mit den Einzelheiten.
Kein Maulkorb für Regierungsmitglieder in der parteipolitischen Auseinandersetzung. Das Bundesverfassungsgericht weist die Organklage der NPD gegen Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zurück. Mit ihrem Interview in der Thüringischen Landeszeitung vor der Landtagswahl 2014 hat sie nicht gegen das Gebot der Neutralität verstoßen. Stein des Anstoßes war ihr Satz: Ziel Nummer eins muss sein, dass die NPD nicht in den Landtag kommt. Für die NPD war dies ein klarer Verstoß gegen das Gebot der Neutralität des Staates im Wahlkampf. Auch das Bundesverfassungsgericht betont: Mitglieder der Bundesregierung sind bei Wahrnehmung ihrer amtlichen Funktion zu strikter Neutralität gegenüber den politischen Parteien verpflichtet. Der Vorsitzende des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, Präsident Andreas Voskuhle, aus der Urteilsverkündung.
Soweit der Inhaber eines Regierungsamtes am politischen Meinungskampf teilnimmt, muss jedoch sichergestellt sein, dass ein Rückgriff auf die mit dem Regierungsamt verbundenen Mittel und Möglichkeiten unterbleibt. Bedient sich ein Regierungsmitglied für sein Handeln der Autorität des Amtes und der damit verbundenen Ressourcen in spezifischer Weise, so hat er das aus dem Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien resultierende Neutralitätsgebot zu beachten.
Wenn sich Minister aber nicht auf ihr Amt berufen und auch keine staatlichen Symbole benutzen, dürfen sie am parteipolitischen Meinungskampf teilnehmen. Noch einmal Präsident Andreas Voskuhle.
Die bloße Übernahme eines Regierungsamtes hat nicht zur Konsequenz, dass dem Amtsinhaber die Möglichkeit parteipolitischen Engagements nicht mehr offen steht. Er darf außerhalb seiner amtlichen Funktion weiter am politischen Meinungskampf teilnehmen. Andernfalls wäre die Regierung tragenden Parteien ungerechtfertigt benachteiligt.
Ob sich die Betroffenen in diesem Rahmen bewegen, unterliegt in jedem Einzelfall der verfassungsrichterlichen Kontrolle.
Der Rubel rollt, heißt es im Volksmund. Doch derzeit kennt der Rubel nur eine Richtung, nach unten. Die russische Währung verliert in Rekordzeit an Wert mit gravierenden Folgen für die russische Wirtschaft. In der vergangenen Nacht versuchte die Notenbank in Moskau mit einer drastischen Zinserhöhung gegenzusteuern, doch bisher ohne Erfolg. Sabine Stöhr berichtet.
Die Anzeigetafeln der Wechselstuben spielten heute verrückt. Der Wert des Rubel zum Euro änderte sich ständig. Mal knackte er die 100er-Marke, dann ging er wieder deutlich runter. Und seit dem Nachmittag steht er stabil bei gut 90 Rubel für den Euro. So hoch hatte sich die russische Zentralbank das aber nicht vorgestellt. Sie hatte in der Nacht zu einer Krisensitzung gerufen und danach den Leitzins erhöht. Und zwar drastisch, von 10,5 auf 17%. Damit Kredite zu teuer werden und kein zusätzliches Geld auf den Markt kommt. Das soll den drastischen Verfall des Rubel aufhalten, erklärt Zentralbankchefin Elvira Nabiullina. Der Rubel ist schwach wegen des niedrigen Ölpreises und der Sanktionen aus dem Westen. Unternehmen und Banken kommen nicht an Dollar oder Euro. Das wird sich auf unterschiedliche Weise auf die russische Wirtschaft auswirken. Auch positiv. Wir haben zum Beispiel die Chance, die Importe aus dem Westen durch russische Produkte zu ersetzen. Und um die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft einzudämmen, in erster Linie auf die Inflation, haben wir die Entscheidung getroffen, den Leitzins zu erhöhen. Neben dem Fall des Rubel ins Bodenlose ist auch die Inflation in Russland ein Problem. Außerdem sind da noch die Spekulanten, sagt die Zentralbankchefin weiter. Sie machen ihr Geld damit, auf den weiteren Verfall des Rubel zu setzen. Eine Krise wie die im Moment sei für sie ein gefundenes Fressen. Daher müsse man mit einem hohen Leitzins das Risiko für sie erhöhen. Der Vorgänger der Zentralbankchefin Sergei Dubinin ist da entspannter. Es kommt die Zeit, in der die Banken und Unternehmen ihre Devisen verkaufen müssen, um Steuern zu bezahlen und Zinsen für Anleihen zu begleichen, ja auch die Gehälter auszuzahlen. Dann müssen sie ihre Devisenvorräte verkaufen. Ich würde nicht dazu raten, den Rubel jetzt in Devisen umzutauschen. Der Effekt der nächtlichen Leitzinserhöhung auf jeden Fall ist verpufft. Und die Menschen verlieren ihr Vertrauen in den Rubel. Er ist mittlerweile weltweit die schwächste Währung. Also investieren Sie ihn in Sachwerte und kaufen, so kurz vor Weihnachten, viel Elektronik, Möbel, sogar Autos. In der Folge haben sich heute die Preise gerade für Elektronik deutlich erhöht, zum Teil um das Doppelte. Ministerpräsident Medvedev, zuständig für Wirtschaftsfragen, versucht zu beruhigen. Die Krise sei nur vorübergehend, sagt er. Mit etwas Geduld werde sich der Rubel wieder fangen. Und der Sprecher von Präsident Putin sagte, eine Krisensitzung mit Putin sei nicht geplant.
Am kommenden Wochenende tritt in Deutschland ein neues Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft, durch das die doppelte Staatsbürgerschaft zum Regelfall wird. Allerdings wissen viele junge Erwachsene, die davon betroffen sind, noch nichts von dieser Gesetzesänderung. Deshalb hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, ÖSUS, heute eine Informationskampagne zum Doppelpass gestartet. Und Thorsten Huhn war für uns dabei.
Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Tag. Jetzt schon für eine 500.000 junger Menschen, die bereits hier leben, kann man sagen, Sie werden in Zukunft zwei Pässe haben dürfen, die es eben bisher nicht durften. Und das empfinde ich als einen riesigen Schritt auch für Deutschland in die Lebenswirklichkeit seiner eigenen jungen Menschen hinein.
ÖSUS hat zur Pressekonferenz den 21-jährigen türkischstämmigen Studenten Musa Çakili mitgebracht. Der erzählt, wie überrascht er war, als er mit 18 Jahren plötzlich einen Brief vom Regierungspräsidium bekam mit der Aufforderung, eine seiner beiden Staatsangehörigkeiten abzugeben.
Ich habe mir gedacht, ich habe Freunde in meinem Umkreis aus EU-Staaten, aber auch aus Nicht-EU-Staaten, die beide Staatsangehörigkeiten behalten dürfen. Und es hat mich einfach geärgert. Wir sind dieselben Lebenswege gegangen, aber ich musste mich entscheiden und meine Freunde nicht. Ich habe dagegen geklagt.
Aber dann kam das neue Recht und er zog seine Klage zurück und freut sich nun über die neue Regelung. Die vom Doppelpass betroffenen jungen Menschen müssen jetzt selbst nicht aktiv werden. Sie behalten automatisch ihre zwei Pässe. Und die Behörden werden sich nur bei großen Zweifeln melden, erklärt die Integrationsbeauftragte.
Jetzt ist es so gemacht, dass auf Verdacht, also wenn man sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, der spricht kein Wort Deutsch oder hat der hier wirklich gelebt, dass dann eine Behörde nachfragen kann. Aber die jungen Menschen selber, und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu vorher, brauchen nichts tun.
Eine von drei Bedingungen muss erfüllt sein, damit ein junger Mensch seinen zweiten Pass behalten darf. Er muss entweder 8 Jahre in Deutschland gelebt haben oder mindestens 6 Jahre in Deutschland eine Schule besucht haben. Den Pass kann er auch behalten, wenn er über einen in Deutschland erworbenen Schulabschluss oder eine hier abgeschlossene Berufsausbildung verfügt. Aydan Özus geht davon aus, dass mindestens 95% der Betroffenen ihre zwei Pässe behalten können. Allerdings gilt die neue Doppelpassregelung nicht für alle. Wer etwa vor 1990 geboren wurde, hat schlechte Aussichten. ÖSUS bedauert das.
Worüber ich als Sozialdemokratin natürlich nicht zufrieden sein kann, das sage ich ja auch immer dazu, ist, dass die erste und die zweite Generation im Grunde nicht berücksichtigt werden. Also hier geht es wirklich um diejenigen, die mit doppelten Staatsangehörigkeiten geboren werden. Es geht wirklich ausschließlich um diese Optionspflicht.
Die SPD habe noch mehr gewollt. Aber das hat sie nicht durchsetzen können.
In Niedersachsen ist die gefährliche Vogelgrippe H5N8 nachgewiesen worden. Bei dem Fall im Kreis Kloppenburg handelt es sich um die hochansteckende Variante des Erregers. Diese war im November bereits in Mecklenburg-Vorpommern und in den Niederlanden festgestellt worden. Alle Tiere des nun betroffenen Betriebes müssen vorsorglich getötet werden. Und die Sorge unter den Geflügelhaltern in der Region ist groß, wie unsere Reporterin Mareike Lange erfahren hat.
Der Putenhof in der Gemeinde Basel ist hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt. Überall Polizei, Absperrbarken, niemand Unbefugtes kann auch nur ansatzweise in die Nähe gelangen, sagt Landkreissprecher Frank Bäumka.
Und nachdem jetzt die Untersuchungsergebnisse sich verdichtet haben, dass Vogelgrippe festgestellt worden ist, wird die Tötung der Tiere ab heute Vormittag begonnen. Es sind knapp 20.000 Puten.
Martin Rohberg ist der stellvertretende Kreislandvolkvorsitzende des Landkreises Kloppenburg. Er weiß, wie sich der Geflügelhalter momentan fühlen muss.
Also erstmal ist die Familie persönlich natürlich massiv betroffen. Dass der Stall leer ist, dass man am nächsten Morgen durch leeren Stall läuft. Und einem dann wahrscheinlich erst richtig klar wird, was es bedeutet.
Doch nicht nur emotional belastend ist die Keulung der Tiere. Es entsteht auch ein wirtschaftlicher Schaden für den Geflügelhalter.
Der Betrieb, der gekeult wird, wo die Seuche ausbricht, wird durch die Tiersäulenkasse entschädigt. Selbst wenn er gut versichert ist, auch privatrechtlich, ist ein Selbstbehalt da. Und wenn wir nicht wissen, wann wir wieder einstallen können, wenn wir einen leeren Stall haben, also ein Schaden wird immer da sein.
Der Landkreis Kloppenburg ist eine der Hochburgen der Geflügelzucht in Niedersachsen. Dass jetzt die aggressive Form der Geflügelgrippe nachgewiesen wurde, könnte weitere Schutzmaßnahmen nach sich ziehen. Die ersten 19.000 Puten werden inzwischen zur Tierkörperbeseitigungsanlage nach Oldenburg gebracht. Aber die Tötung von mindestens 200.000 Tieren könnte noch bevorstehen, sagt Kreissprecher Bäumker.
Die Konsequenz, dass der ganze Landkreis Cloppenburg als Überwachungszone festgesetzt wird. Das heißt, dass ab heute Morgen 0 Uhr keine Geflügeltransporte mehr zu den Betrieben oder umgekehrt von den Betrieben weg erfolgen dürfen.
Von solchen Schutzmaßnahmen sind die Landwirte abhängig, denn die Gefahr, dass sich die Tiere über Wild oder andere infizierte Vögel anstecken, ist groß, sagt Friedrich Otto Ribke vom Niedersächsischen Geflügelverband.
Es ist leider so, dass wir ja gegen den Virus keine Medikamente haben. Wir müssen Quarantänemaßnahmen anwenden. Und im 3-Kilometer-Sperrbezirk um den Befallsbetrieb herum müssen alle geflügelhaltenden Betriebe jetzt schnellstens beprobt und untersucht werden, um herauszufinden, ob es weitere Befall gibt. Wir müssen schneller sein als das Virus. Darauf kommt es jetzt an.
Doch schützen können sich die Landwirte nur begrenzt, sagt Martin Rohberg.
Möglichst wenig Personenverkehr, Kontakt zu anderen Betrieben meiden. Wenn eine Infektion da ist, der Mensch Überträger von solchen Geschichten oder aber eben Schadnager, Ratten, Mäuse, die womöglich hin und her laufen, Katzen, Hunde, allerhöchste Vorsicht walten lassen.
Dass sich die Seuche weiter ausbreitet, ist zu befürchten. Denn inzwischen ist ein weiterer Putenbetrieb in Garrel unter Vogelgrippeverdacht. Dort müssen jetzt 11.000 weitere Tiere getötet werden.
Und im Echo des Tages kommen wir jetzt zum Sport. In der Fußball-Bundesliga geht's heute weiter mit dem 16. Spieltag. Das ist ein Thema jetzt bei Mats Mikkelsen.
Erstmal geht unser Blick aber eine Klasse tiefer in die zweite Liga und da führt Eintracht Braunschweig zu Hause mit 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Zwischen Greuther Fürth und dem VfL Bochum steht es noch 0:0. Und für eine große Überraschung hat heute der FC St. Pauli gesorgt. Der Tabellenletzte der zweiten Liga hat einen Doppelwechsel vollzogen. Der bisherige Trainer Thomas Mägle löst Rashid Assousi als Sportdirektor ab. Assousi wiederum ist seinen Job los. Und neuer Trainer am Hamburger Millerntor ist der 61-jährige altbekannte Ewald Lienen.
Ich glaube, dass für jeden Trainer reizvoll ist, in so einem Ambiente zu arbeiten. Mit diesen Anhängern, die vorbehaltlos ihre Mannschaft unterstützen, das ist schon mal ein großes Fund, mit dem wir wuchern können. Also für mich ist es auch aus der Entfernung schon immer reizvoll gewesen. Ich habe immer nach St. Pauli geschaut. Das ist immer ein Club gewesen, mit dem ich mich näher beschäftigt habe und zu dem ich immer eine Affinität hatte.
Und schon morgen wird Ewald Lienen zum ersten Mal auf der Trainerbank des FC St. Pauli sitzen. Dann spielt der Tabellenletzte beim Tabellenersten FC Ingolstadt. In der ersten Bundesliga hat der FC Bayern heute ab 20 Uhr seinen ersten Auftritt als Herbstmeister. Die Münchner, die ja formell noch in der Bundesliga, aber leistungsgemäß eigentlich in einer eigenen Liga spielen, treffen zu Hause auf den SC Freiburg. Spannender dürften da die drei Begegnungen in der unteren Tabellenhälfte werden. Der 11. Köln spielt gegen den 12. aus Mainz. Und beim FC-Trainer Peter Stöger merkt man, dass bald ein großes Fest ansteht.
Wir hoffen natürlich, dass wir im eigenen Stadion den Fans letzten Heimspiel vor Weihnachten und uns auch selbst eine Freude machen können und hoffen heute auf einen Sieg.
Heimsiege, die hat es in Hamburg zuletzt häufiger gegeben. Der HSV hat unter Trainer Joe Zinnbauer zuletzt dreimal hintereinander im Volkspark gewonnen. Und heute kommt Ex-Trainer Huub Stevens mit dem VfB Stuttgart vorbei.
Wir bereiten uns immer darauf vor, wir analysieren jeden Gegner und wir kennen ja auch Huub, wie er spielen lässt. Einige, die haben ja schon mit ihm gearbeitet hier und dementsprechend wissen wir da, was auf uns zukommt. Aber wir wissen auch, dass ein Gegner kommt, der vielleicht gerade die Punkte nicht hat, aber trotzdem auch die Qualität im Kader hat. Aber wir sind gerüstet.
Für das Duell mit dem Tabellenletzten aus Stuttgart. Zinnbauers Hamburger sind aktuellen Tabellen-14. Im vierten Spiel des Tages trifft Hannover 96 auf den FC Augsburg. Die Niedersachsen sind das, was man Mittelmaß nennt, nämlich Tabellen-9. Mit sehr leistungswechselnden Ergebnissen. Also da war in Hannover in dieser Saison schon alles dabei. Bei Trainer Taifun Korkut, da geht der Blick aber trotzdem nach oben.
Wir sind wirklich auf Schlagdistanz nach oben. Klar ist es nach unten auch nicht mehr, sind es keine 10 Punkte Abstand, aber wir sind wirklich auf Schlagdistanz nach oben. Wir sollten wirklich diesen Blick nach oben richten und sagen, okay, jetzt haben wir nochmal zweimal die Möglichkeit, um uns wirklich da auch eine gute Ausgangslage für die Rückrunde zu schaffen.
Bevor es in der Rückrunde weitergeht, gibt's aber eben noch diese 2 Spiele in der Hinrunde. Vor 9 Tagen hat Schwimmer Markus Deibler seinen größten Erfolg gefeiert. Weltmeister und Weltrekord über 100 Meter Lagen auf der nicht-olympischen Kurzbahn. Heute hat er mit gerade mal 24 Jahren überraschend seinen Rücktritt erklärt.
Ja, es heißt ja so schön aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich habe einfach für mich in den letzten Monaten gemerkt, dass der Leistungssport schön war in den letzten 10, 15 Jahren. Und dass es für die Zukunft nicht das ist, was ich machen will. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mit meiner Zeit andere Dinge zu machen.
Und mit anderen Dingen, da meint der Schwimmer Markus Deibler unter anderem seine Eisdiele, die er in Hamburg betreibt.
Der Sport war das mit Mats Mikkelsen. Soweit das Echo des Tages für den heutigen Dienstag. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Stefan Böhnke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.